Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir schauen heute zurück auf das spannende Sprintwochenende in Katar. Da war so einiges drin, angefangen von Punkten für Sauber. Wer hätte es gedacht, Joao Granu hat tatsächlich das Wunder vollbracht und im vorletzten Rennen der Saison noch Punkte geholt. Beide WM-Entscheidungen, zumindest bei den Konstrukteuren, bleiben offen. Weder Ferrari noch McLaren hat sich den Titel sichern können. Auch um Rang 6 geht's heiter weiter. Und sogar die Vize-Weltmeisterschaft von Lando Norris ist in Gefahr. Darüber sprechen wir. Es gibt Beef zwischen Max Verstappen und George Russell. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch genauso wie einen nahe potenziellen Präzedenzfall, der damit zusammenhängt. Im Qualifying gab es eine Geschichte. Daraus resultiert dieser Zoff zwischen Russell und Max Verstappen. Alonso hat genau hingeschaut und überlegt sich, ob er was Ähnliches macht. Insgesamt war es ein tolles Sprintwochenende. Wir haben unterschiedliche Hälften gesehen. Am Samstag sah, das Kräfteverhältnis anders aus als am Sonntag. Viel zu bereden, Sebastian. Ich würde sagen, legen wir los, oder?
Yes. Ja, und wir starten direkt durch. Fangen wir mal chronologisch an. Also, Sprint-Qualifying und Sprint, da gab es ja auch schon genügend haarsträubende Szenen. Red Bull-Fans, die hatten es nicht leicht am Anfang des Wochenendes. Das sah in der Sprint-Quali noch ziemlich schlecht aus. Perez ist direkt mal wieder in Q1 rausgeflogen. Max Verstappen hat auch keine allzu gute Figur gemacht. Dagegen McLaren und Ferrari, die haben so ausgesehen, als ob sie das Wochenende unter sich ausmachen würden, was ja gute Vorzeichen eigentlich waren, denn die beiden, die kämpfen ja auch weiterhin, so will das der inzwischen sicherlich auch, kämpfen weiterhin um die Spitze an der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist also nicht entschieden worden. Ja, und ich würde sagen, wir fokussieren mal so ein bisschen auf Perez. Der ist nicht nur in Q1 ausgeschieden vom Sprint-Qualifying, sondern der ist dann beim Sprint auch aus der Pitlane, also aus der Boxengasse gestartet. Und er war da nicht der Einzige, der da gestartet ist. Colapinto oder Albon?
Colapinto, ausgerechnet.
Ja.
Ein Youngster.
Ist ein südamerikanischer sozusagen, ja, Kollege in Anführungsstrichen. Er ist ja Mexikaner, Mittelamerika und Argentinier hat ihn dann in der Pitlane überholt, weil Perez komischerweise irgendwie keinerlei Ambitionen gezeigt hatte, da schnell in die Pötte zu kommen. Also der ist da so ganz gemütlich losgetuckert und er hat eine haarsträubende Ausrede dafür gehabt. Also die kaufe ich mir nicht ganz ab.
Es war tatsächlich Slapstick, ja. Es war auch in der Quali wieder richtig, richtig schlecht. Er ist im SQ1 ausgeschieden im ersten Abschnitt. Das hast du ja schon gesagt. Und ja, man hat sich dann entschlossen, weil der Red Bull wirklich schlecht ging, muss man ja sagen, zu Beginn des Wochenendes, auch Max Verstappen war nicht da unterwegs. Man hat sich dann bei Red Bull dazu entschieden, den Sprint so ein bisschen als Testfahrt herzunehmen. Man hat an beiden Autos mit Sicherheit heftige Setup-Veränderungen vorgenommen, um zu gucken, in welche Richtung kann man gehen. Kann man noch was retten an diesem Wochenende? Nachdem so viel umgebaut worden ist, ist eben Perez dann aus der Boxengasse zum Sprint angetreten, das hast du schon gesagt. Er stand vorne an der Ampel, hinter ihm war der Williams von Franco Colapinto. Das ganze Feld fährt vorbei, springt auf grün. Sergio Perez bewegt sich nicht, fährt dann aber ganz gemütlich irgendwie los, mal guckt noch ein bisschen in den Rückspiegel. Franco Colapinto denkt sich, ja, was ist denn hier los? Zieht noch in der Boxengasse einfach mal an ihm vorbei. Peinlicher geht's ja kaum, ja. Also ich konnte nicht glauben, was ich da sah, als ich das gesehen habe. Und hab schon gesagt, die Ausrede hinterher war ja dann noch lächerlicher. Perez hat dann gemeint, sie haben das Ding wirklich als Testfahrt hergenommen. Sie wollten mal ein bisschen Setup-Veränderungen abchecken. Und er hat den Colapinto absichtlich vorbeigelassen, damit er länger in freier Luft fahren kann, damit sie besser beurteilen können, wie sich denn die Veränderungen auswirken. Gewagte These meinerseits. Ich behaupte, auch in einem schlecht gehenden Red Bull kann sich Sergio Perez theoretisch vor allem im Williams behaupten und so tatsächlich auch in freier Luft fahren, oder? Ich weiß nicht. Was meinst du?
Die Frage ist halt auch, ob es jetzt beim vorletzten Rennen der Saison noch irgendwie viel Sinn macht, wenn Verstappen Weltmeister ist und Perez völlig im Niemandsland rumtuckert, dass man da irgendwie groß Daten sammelt in so einer Situation. Ja, es gab nur ein freies Training, aber come on. Also ich finde, es ist ein Trauerspiel, was er abliefert. Und ich meine, wenn man mal sieht, wie jetzt zum Beispiel Lewis Hamilton gerade wirklich struggelt mit seinem Selbstbewusstsein, der wird ja von Russell, jetzt sagen wir mal, nicht wirklich über die Saison gesehen deklassiert, aber schon klar geschlagen, jetzt vor allem in den letzten paar Rennen. Und er kommt schlechter mit Mercedes zurecht. Da kann man nichts dran leugnen, aber der zeigt halt, er ist trotzdem keine Welten weg, ne? Also in der Quali waren es, glaube ich, etwas weniger als eine halbe Sekunde, was halt in dieser Saison schon extrem viel ausmacht, viele, viele Plätze. Ist dementsprechend halt auch klarer der Verlierer, so wie auch Perez klarer Verlierer ist gegen Verstappen. Aber er holt halt aus dem Auto noch ungefähr das raus, was halt das Auto auch wert ist. Und bei Perez, ich meine, wenn man schon sagt, man lässt den Williams vorbeiziehen, damit man länger in Dirty, also nicht in Clean Air fahren kann. Ich frage mich halt echt, wo da überhaupt noch die Rennfahrer-Ehre ist. Weil ich meine, normalerweise müsstest du denken, genau, okay, das ist ein Williams, den schnappe ich mir. Ich bin im Red Bull, der läuft schlecht. Aber ich meine, der Verstappen ist auch nicht um die Pole gefahren im Spring Qualifying. Das muss man ja auch mal festhalten. Der ist da auch nicht weit vorne gewesen. Aber bist du nochmal drauf schon? Also war der andere Williams war ja auch nicht vor. Verstappen war Sechster und wo war Albon? Zwölfter. Also doppelt so weit vorne sozusagen wie Albon oder Albon doppelt so weit hinten wie Max Verstappen. Und klar, es ist jetzt auch, Perez ist kein Verstappen, der wird nie so viel rausholen können oder selten aus dem Red Bull was Verstappen rausholen kann, aber oh, bitte, also selbst den Albon, wenn er neben ihm gestartet wäre, den muss er sich ja eigentlich schnappen wollen. Also komm, bleib zu Hause mit deiner Clean and Dirty Air, sorry. Also, und es ist ja jetzt auch wirklich, wir haben es schon 100-mal durchgekaut, aber es ist jetzt auch schon wirklich so, dass sich jetzt wirklich wieder mal die Gerüchte verdichten, dass es jetzt aber wirklich soweit sein könnte, dass er vielleicht noch, also nächstes Jahr nicht mehr fährt. Was heißt nicht mehr? Es steht ja nicht fest, er hat ja noch seinen Vertrag, aber dass es jetzt wirklich gut sein kann. Und ich meine, man muss auch mal sehen, ein Yuki Tsunoda zum Beispiel, der hat in dem Rennen zumindest, hat er auch von vorne bis hinten sich beschwert, ist nichts zusammengegangen und er hat seinen Teamkollegen trotzdem klargeschlagen und er war, hat sichtlich gekämpft. Ja? Also ist er kassiert worden von einem nach dem anderen. Ich springe jetzt ganz kurz ins Rennen, um einfach um den Punkt zu machen am Sonntag. Der hatte keine Chance gegen die Haas, die ihn überholt haben, gegen die Alpine, alles direkte Konkurrenten. Ja, es war wirklich
gegen
bitter.
Gegen
die Sauber sogar. Beide Sauber ziehen lassen müssen zwischenzeitlich. Es war wirklich, wirklich bitter. Und das tut weh, ja. Aber du hast gesehen, du hast richtig gesehen, wie er gekämpft hat. Und Perez lässt den Williams einfach vorbei. Also ich fehlen mir die echte Worte.
Ja, du hast es schon gesagt, es verdichten sich jetzt wirklich endgültig die Zeichen, dass es dann nach dieser Saison vermutlich gelaufen ist für ihn bei Red Bull. Wir werden sehen, was nach Abu Dhabi passiert. Da gibt es ja dann eine offizielle Besprechung im Red Bull-Lager. Und tatsächlich bin ich jetzt auch so weit, dass ich davon ausgehe, dass man ihn da ziehen lässt. Da wird wahrscheinlich ausgezahlt mit Millionen, Abermillionen. Red Bull wird da einiges an Sponsoren mit Sicherheit verlieren. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich das kleinere Übel. Mal gucken, bin gespannt.
Und 20 Millionen würde ich halt für so eine Leistung auch gerne mitnehmen. Ne? Einfach, mache jetzt aber nichts oder wenig.
Kannst vielleicht in die Politik, da läuft es ja manchmal auch ähnlich. Oder in die Wirtschaft so schön mal 3 Jahre lang irgendwie einen Konzern vor die Wand fahren und dann noch abfinden und kassieren.
Den Bonus, ja.
Wir schweifen ab, Freunde. Lasst uns mal zu positiven Nachrichten kommen. Auch die gab es im Sprint tatsächlich. Ja. Es gab zunächst durchweg einen 19 Runden lang, glaube ich, war es ein spannenden Kampf zwischen beiden McLaren-Piloten und George Russell. Der hat sich da vorne wieder festgezeckt und er war wirklich stark unterwegs das ganze Wochenende. Die Ferrari sahen im Sprint noch nicht so toll aus, sind zwar auf Rang 4 und 5 ins Ziel gekommen dann, was gut ist, aber sie haben de facto Punkte auf McLaren verloren in der Konstrukteurswertung. Die McLaren haben nämlich einen Doppelsieg gefeiert. Es war sehr knapp und die positivste Nachricht, meiner Meinung nach jedenfalls, war, dass sich Lando Norris dann in einer wirklich riskanten, aber schönen Geste erkenntlich gezeigt hat, dafür, dass ihm Oscar Piastri den Sieg in Brasilien geschenkt hat im Sprint, als es für Lando Norris um die Fahrer-WM noch ging und er da wirklich jeden Punkt holen musste, um seine Chancen am Leben zu halten. Entgegen der Bitte des Teams, wohlgemerkt, hat sich Lando Norris dann auf der Stadtzielgeraden dazu entschieden, kurz vom Gas zu gehen, damit Oscar Piastri durchschlüpfen kann.
Er hat dann
rechtzeitig wieder das Gaspedal gefunden, um eben George Russell nicht auch noch vorbei lassen zu müssen. schönes Ding, feine Geste. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich fand es ein Zeichen persönlicher Größe. Und das Teamwork funktioniert, der Geist, der Spirit der Papaya Roots ist tatsächlich scheinbar noch intakt. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, ein sehr gutes Fundament für die nächste Saison, meiner Meinung nach.
Ich finde es ja ganz lustig, wenn er da sozusagen nicht vom Gas gegangen wäre, dann hätte er das Rennen im Sprint gewonnen und die Strafe nicht gekriegt am Sonntag, wenn er dafür dann vom Gas gegangen wäre. Naja. Wir machen weiter im Thema und springen jetzt
noch mehr gute Nachrichten.
Ja, Punkte für Sauber. Wer hätte es gedacht? Die sind zwar Zweiter in letzter in der Konstrukteurswertung, aber Punkte für Sauber. Und fast hätten sogar beide in die Punkte geschafft. Bei Bottas hat es da nicht gereicht. Der war aber eigentlich auf Punktekurs, aber Joe, der ist ja, nächstes Jahr hat er keinen Vertrag, zumindest mal nicht als Fahrer, der im Grid an den Start geht, sondern vielleicht, wenn er Glück hat, als Test- oder Reservefahrer. Und der hat gesagt, dass er seit dem Upgrade, das Sauber nach Las Vegas mitgebracht hat, sich wesentlich wohler mit dem Auto fühlt. Und man merkt es, also in Las Vegas war der schon wirklich, wirklich stark. Man hat gemerkt, bei Sauber passiert auch was. Und Joe hat dann auch gesagt, also es ist natürlich Erleichterung, die er spürt, und glücklich, würde er sagen, ist nicht das richtige Wort. Also er hat gesagt, Erleichterung ist das richtige Wort. Es war eine lange Saison, und von dem, wo wir am Anfang des Jahres standen, bis jetzt. Na. Und wir hätten nie erwartet, ein Auto zu haben, das um Punkte kämpfen kann. Und er hat immer gesagt, also er fühlt sich, wie gesagt, seit Vegas besser und wohler, und das gesamte Team, das war immer nah dran, und heute hat er gesagt, waren wir da, es war ein sehr intensives Rennen, und er hat auch eine Kampfansage gebracht in Hinblick auf sein Comeback, auf ein mögliches, und ich muss sagen, mit so einer Leistung hat er wirklich jetzt zu richtigen Zeiten Ausrufezeichen gesetzt, denn es kann sein, dass er Testfahrer wird, und dann kann die Tür ja wieder aufgehen. Also es gab da ja viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo es ähnlich gelaufen ist. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich werde jede Gelegenheit nutzen, um zurückzukehren. Ich bin sicher, wenn die Chance kommt, werde ich einen viel besseren Job machen. Mal sehen, was die Zukunft bringt, aber ich versuche, den Moment zu genießen und dem Fahrerlager zu zeigen, was ich kann. Und ich freue mich, also das sage ich jetzt, ich freue mich tatsächlich persönlich sehr für ihn, denn wir haben es ja immer wieder gesagt, ne, wie wir in den Fahrernoten vor allem dann die Sauberleistungen besprochen haben, die beiden, auch Bottas, die können mehr, aber das Auto hat es halt verhindert. Was willst du machen? Ja, wenn du halt im Mittelfeld ein schlechtes Auto hast, dann kannst du immer noch mit Leuten kämpfen. Die Sauber konnten mit nichts kämpfen im Prinzip. Außer wenn sie mal vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen länger draußen geblieben sind, dann mal irgendwo im Mittelfeld rumgeschwommen und beim nächsten Boxenstopp dann halt wieder mit 1000 Sekunden Rückstand dann halt hinterhergetingelt sind. Das gönne ich jetzt ihm wirklich sehr.
Ja, man kann ja immer gegen den Teamkollegen kämpfen, und ehrlicherweise muss man da sagen, sah Joe über weite Strecken der Saison auch in diesem Duell leider ziemlich schlecht aus. Umso erfreulicher, dass er jetzt tatsächlich Punkte geholt hat. Valtteri Bottas hat durch seinen 11. Platz jetzt tatsächlich auch den letzten Platz in der Fahrerwertung abgegeben an Logan Sargeant. Da haben wir in einer der letzten Folgen ja noch drüber spekuliert. Wir waren uns nicht sicher, wer der Letzte ist.
Ja.
Logan Sargeant ist jetzt aktuell 23. von 20 Piloten im Prinzip. Bottas nur noch 22. Mal gucken, vielleicht holt er in Abu Dhabi auch noch ein Pünktchen oder zwei.
Ja.
Da sieht es besser aus. Fun Fact oder kuriose Statistik an dieser Stelle. Joe Guanyu hat im Sauber in diesem Rennen in Katar mehr Punkte geholt als unser lieber Freund Sergio Perez im Red Bull in den letzten 5 Rennen. Gebt euch das mal.
Gott im Himmel. Also, liebe Manager von Red Bull, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Argumente braucht, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen.
Es ist schade.
Schade. Also Perez hatte früher gezeigt, dass er ein guter Fahrer ist. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Aber so geht es halt nicht weiter. Ne? Du kannst halt
er
nicht
ist
immer
ein sympathischer Kerl. Er hat wirklich Großes vollbracht, aber das ist halt schon eine Weile her.
Ja. Bitte. Naja, da haben wir jetzt aber auch wirklich genug drüber geredet. Was wir vielleicht jetzt als nächstes Thema aufmachen können.
Das Quali zum Rennen. Zum
das
Beispiel.
Quali zum Rennen, ja. Und da gab es dann tatsächlich einen Incident, einen Vorfall zwischen
Incident.
zwischen, ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Zwischen. Also, ich bin nicht Leclerc, also ich rede jetzt normal. Zwischen Max Verstappen und George Russell. Wir haben es auch schon angedeutet in einer der letzten Folgen.
Wir haben ausführlich darüber gesprochen in einer letzten Folge, wo es um, die Clownshow der FIA ging. Da haben wir viele Zwischenfälle, einige der Zwischenfälle eben aus Katar hergenommen. und haben dann auch aus einem anderen Winkel drauf geschaut. Aber unter anderem
aber
eben
jetzt, den Sebastian. Jetzt eben ausführlicher. Also in der Qualifikation, da gab es ja die Strafe, Verstappen eigentlich auf der Pole. Er hat in einer langsamen Runde, also seine langsame Runde und Russells langsame Runde, Russell mutmaßlich behindert. Dann ging es zu den Stewards, dann ist die Strafe ausgesprochen worden. Er hat einen Platz verloren. Russell ist dann vorgeschoben worden, weil der auf 2 war. Und dann am Ende sind sie Russell auf 1 und Verstappen auf 2 ins Rennen gegangen. War dann eh gleich hinfällig, weil Verstappen sich auf 1 geschoben hatte. Aber jetzt der Stein des Anstoßes ist, Verstappen und Russell, als sie vor diesen Rennkommissaren standen, scheinen sich da ziemlich Zunder gegeben zu haben. Und Russell mutmaßlich laut Verstappen sehr, sehr offensiv und auch respektlos. Was hat Verstappen jetzt dazu gesagt? Es ist sehr enttäuschend. Ich habe jeden Respekt vor Russell verloren. Und er hat gesagt, er hat noch nie erlebt, dass jemand versucht hat, jemanden so sehr zu bescheißen. Und er hat weiter gesagt, Max Verstappen, ich konnte nicht glauben, dass ich die Strafe bekommen hatte, aber in gewisser Weise war ich auch nicht mehr überrascht in der Welt, in der ich lebe. Und über Russell, er ist ja immer sehr höflich vor den Kameras, aber wenn man mal direkt mit ihm zusammensitzt, dann ist er ein ganz anderer Mensch. Das kann ich nicht ab. Und er hat auch gesagt, er möchte jetzt nichts mehr mit George Russell zu tun haben. Also das sind schon klare Worte von Max Verstappen. Was man, egal ob man Max Verstappen sympathisch findet oder nicht, was man ihm auf jeden Fall, er wisst es eigentlich genau, aber was ich schon fest glaube, der, wir haben vorher darüber geredet, Dave, ist vor der Kamera und hinter der Kamera wahrscheinlich der gleiche Mensch, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Der ist aber auch gerade raus. Der sieht manchmal nicht ein, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und ich weiß nicht, bei Russell kann ich es mir schon ein bisschen vorstellen, dass er da eine andere Maske aufsetzt in manchen Situationen. Wir sehen es manchmal am Funk im Rennen auch, wenn er sehr eloquent sozusagen dann Strafen durch die Blume fordert für andere oder halt auch irgendwie, dass der Teamkollege mal ein bisschen schneller machen soll oder ihn vorbeilassen soll. Das macht er schon sehr geschickt. Muss nicht heißen, dass er falsch ist, aber ich kann verstehen, dass wenn dazu zwei Charakterwelten aufeinander prallen, dass das nicht gut ausgeht. Und die hatten ja schon mal vor einem Jahr in dem Sprintrennen ähnliche Probleme. Da ist der Russell ihm reingekracht und hat ihm ein Loch in den Seitenkasten rein. Und dann haben sie sich auch schon nicht gerade höflich miteinander auseinandergesetzt.
War das nicht in Baku sogar?
Das war in Baku, ja. 2023 in Baku, ja.
So unterschiedlich sind Charaktere, ja. Ich halte es da eher wie Max Verstappen. Ich bin auch vor und hinter der Kamera und eigentlich allen Menschen gegenüber der gleiche Typ. Allein aus Bequemlichkeit, ich will jetzt nicht Faulheit sagen, aber es würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen, mich sehr viel Mühe und Energie kosten, da 2-3 verschiedene Personas irgendwie aufrechtzuerhalten und je nachdem auszuwählen. Aber es gibt so Menschen, die können das wahnsinnig gut und ich halte es auch jedem Rennfahrer völlig offen, unter dem Visier einfach ein anderer Typ zu sein, als wenn man so durch die Welt läuft. Daniel Ricciardo war zum Beispiel auch so ein Typ, ja. Immer das breiteste Grinsen im Paddock und ein offener, lockerer Typ, aber sobald das Visier runtergeht, eiskalter Terrier einfach, ja. Und dann hat dann auf der Rennstrecke auch wirklich beinhart zugeschlagen, wo es nur ging. Zu seinen besten Zeiten, muss man natürlich sagen. Das tun Rennfahrer im Prinzip, glaube ich, alle. Max Verstappen ist halt nur vor der Kamera dann so. Das kann man finden, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall ein Stück weit ehrlich und man weiß einfach, was man bekommt. Ob man das dann mag, was man bekommt bei Max Verstappen, das darf jeder selber entscheiden. Aber ich finde es gut, dass man nicht überlegen muss. Ja. Meint er das so, meint er das anders, ist er da kalkulierend oder
man
so?
Man kann ihn gut einschätzen, ja.
Man kann ihn sehr gut einschätzen und das macht eine Person durchaus auch ehrenwert, finde ich. Ob George Russell das jetzt ist oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann es mir auch vorstellen, so wie du. Finde es aber auch in Ordnung, ja. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Man kann ja durchaus vor der Kamera höflich sein, einem breiten Publikum gegenüber. Das wird unseren 4 Präsidenten sicher gefallen, wenn sich Menschen gewählt ausdrücken in einem öffentlichen Raum und dann nicht einfach Wörter durch die Gegend werfen, die der 4 Präsident nicht hören möchte.
Wobei George Russell ist ja Vorsitzender der Fahrergewerkschaft, macht sich auch den 4 Präsident gerade nicht zum Freund. Also.
Tatsächlich schon, aus anderen Gründen allerdings, ja. Aber wenn es dann hinter geschlossenen Türen irgendwie wirklich hart zur Sache geht und Tacheles gesprochen wird, finde ich das auch völlig in Ordnung, dass auch so ein Mensch, der sich sonst sehr gewählt ausdrückt, da auch mal deutlicher wird, ja. Also da habe ich auch kein Problem mit. Ist das auch irgendwie in Ordnung? Ist einfach ein anderer Ansatz. 2 Probleme tun sich da jetzt allerdings auf. Das eine, da sprechen wir gleich drüber. Wir haben es auch eben in dieser ausführlichen 4-Clown-Show-Episode schon genauso angesprochen. Fernando Alonso hat es jetzt offensichtlich aufgegriffen, beziehungsweise wahrscheinlich schon vor uns. Wir haben es aber danach gelesen. Es geht um einen Präzedenzfall, den diese Situation jetzt geschaffen hat, die da im Qualifying passiert ist. Und das andere Problem, die andere Dimension dieses Problems.
Ganz kurz, was für ein Präzedenzfall? Wir haben es in einer anderen
Episode. Ja, wie gesagt, wir sprechen gleich drüber.
Okay, ja.
Wir sprechen gleich drüber.
Okay.
Das andere Ding ist, Toto Wolff steht jetzt vor einem Dilemma, nämlich der hat noch George Russell in seiner Mannschaft. Zumindest fürs nächste Jahr. George Russell wird sich dort um einen Vertrag bewerben, darüber hinaus. Toto Wolff macht aber auch Max Verstappen immer wieder große Avancen. Er sitzt jetzt sozusagen zwischen den Stühlen und es wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sich Toto Wolff dazu äußert. Aber wie gesagt, sprechen wir kurz über Alonso und den Präzedenzfall. Sebastian, übernimm gerne.
Ja, ein Satz noch zu Toto Wolff. Ich persönlich glaube, der wird gut daran tun, jetzt Russell den Rücken zu stärken und mal die Finger von Verstappen zu lassen. Denn bei Red Bull ist gerade auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt in der Causa Horner. Das war ja auch sowas, wo er da Blut geleckt hatte, der Toto Wolff, und dann schon versucht hatte, den Verstappen irgendwie rüberzulocken mit blumigen Worten.
Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, meinst du?
Ja. Ja, und ich meine, Russell ist ja also jemand, der potenziell wirklich Weltmeistermaterial sein könnte. Und ich fände es viel spannender, wenn Russell und Verstappen nächstes Jahr viel, viel mehr miteinander kämpfen. Und wenn Mercedes ein gutes Auto hinstellt und Red Bull nicht abstürzt, kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Jemand, der auch in lauer Stellung ist, du hast schon gesagt, das ist Fernando Alonso. Der wird aber wahrscheinlich erst 2026 wieder eingreifen können, so richtig, wenn er Glück hat. Denn Adrian Newey ist zwar da als neuer Star-Designer bei Aston Martin, aber der konzentriert sich vor allem auf übernächste Saison und worauf sich jetzt Alonso konzentrieren könnte, das ist Folgendes. Also Russell und Verstappen, wie gesagt, hatten ja beide in ihrer langsamen Runde miteinander zu tun. Verstappen hat ihn da eben blockiert. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob die Strafe gerechtfertigt war oder nicht. Aber dass es jetzt diese Klitschstrafe bekommen hat, wenn jemand sozusagen einen anderen Fahrer auf der langsamen Runde blockiert, das hat sich jetzt niemand anders als Fernando Alonso lautstark vielleicht zum Vorteil machen wollen oder hat es angekündigt. Denn er hat gesagt, naja, wenn das so einfach ist, dann kann ich ja einfach in so einer Situation auf jemanden, mit dem ich ein Problem habe, schnell auffahren, sagen, der hat mich blockiert und dann kriegt er eine Strafe. Schon ist er hinter mir. Also ist natürlich, wie wir es schon in der letzten Folge besprochen hatten, ein absolut problematisches Urteil. Und eigentlich müsste man es jetzt, wird die FIA nicht machen, offiziell wieder einkassieren. Aber was sicherlich passieren wird, ist, dass man das nicht mehr so ausspricht, weil da würde man sich Tür und Tor öffnen für ganz, ganz viel Ärger.
Ich habe es ja schon gesagt in der Episode, über die du gerade gesprochen hast, da hat sich die FIA wieder selbst ein Problem geschaffen, das sie jetzt irgendwie wieder aus der Welt räumen muss. Komplett unnötig und einfach, ja, nicht durchdacht. Es war unnötig wie ein Kopf. Und Max Verstappen ist aus diesem besagten Meeting wohl raus, als sich da Russell und Verstappen eben so ein bisschen angezickt haben. Und er hat dem George Russell wohl gesagt, so, ey, komm, das hat keinen Bestand, Strafe hin oder her, nach der ersten Kurve bin ich vor dir.
Und er hat's gemacht.
So kam es dann auch. Und damit leite ich ganz geschickt über zu unserem nächsten Punkt im Skript, der da lautet, Max Verstappen ist wieder in der Spur. Er hat jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder ein Rennen auf trockener Strecke gewonnen. Der Red Bull ging am Sonntag im Rennen dann wundersamerweise wieder sehr, sehr gut. Auch am Samstag im Qualifying schon. Doch, stimmt dann auch wieder. Offensichtlich haben sich die 19 Runden in freie Luft bei Sergio Perez dann doch positiv ausgewirkt auf das Gesamtkonstrukt. Ah, du lachst aber tatsächlich, du liest auch für Perez eigentlich sehr viel besser im Rennen und auch im Qualifying. Er war im Qualifying zum Rennen durchaus bei der Musik, muss man sagen, für seine Verhältnisse. Also so viel sei zur Ehrenrettung von Sergio Perez schon gesagt.
Ja, also vielleicht hat er ja da doch, also es ist trotzdem bitter, aber vielleicht hat er ja doch da Wahrheit gesprochen und sich komplett in den Diensten des Teams gestellt. Man wird es nie so richtig wissen, aber es spricht zumindest mal dafür, dass die plötzlich so einen Sprung nach vorne gemacht haben. Also Max Verstappen wirklich, fast schon überraschend, dass er jetzt auch schon wieder so dominiert hat, beziehungsweise Norris war ja nah dran. Aber ansonsten konnten ihm da eigentlich nicht viele Leute das Wasser reichen. Wer momentan komplett von der Rolle ist, und wir werden in Fahrerwertungen ausführlich darauf eingehen im nächsten Video, ist Lewis Hamilton. Der hat eins seiner schlechtesten Karrierewochenenden tatsächlich. Das hat sich in vielerlei Hinsicht geäußert. Erstmal war er weit hinter Russell, dann hat er ganz viele Fehler gemacht, angefangen vom Fehlstart, den er gemacht hat, was sehr untypisch ist, generell für Fahrer. Also das kommt generell in der Formel 1 sehr selten vor. Dann hat er eine Boxenstrafe bekommen, dafür, dass er zu schnell in der Pitlane war. Und dann ist er, während er da durchgefahren ist, auch nicht auf der eigentlichen Fastlane gefahren, sondern irgendwie so halb auf zwischen Fast- und Slowlane. Also das war alles ganz seltsam. Zwischendurch auch mal so einen Funkspruch abgelassen, dass er eigentlich am liebsten jetzt das Auto abstellen wollte. Also der ist ultra frustriert. Ja. Wenn man so die Interviews sich anschaut, an dem Wochenende, ich glaube, der ist froh, wenn das Ganze rum ist und will ganz gerne so schnell wie möglich, glaube ich, zu Ferrari. Ja.
Er hat auch nach dem Qualifying schon, da war er eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, George Russell hat um die Pole gekämpft, ist dann im Qualifying Zweiter geworden, de facto hinter Verstappen. Lewis Hamilton war Sechster, war jetzt nicht so super dramatisch. Klar, er war dahinter. Und dann im Interview nach dem Qualifying hat er auch schon, er hat zwar gelacht und gefalkst, aber er meinte, naja, er wurde gefragt, was denn der Grund ist dafür, ne, dass er jetzt Sechster ist und bla bla bla. Und naja, ich bin einfach zu langsam. Das ganze Jahr schon über so ein Thema, ich bin einfach zu langsam, ich hab's nicht mehr drauf. Und er hat halt gelacht und gezwinkert, aber so Fünkchen Wahrheit schwang dann doch ein bisschen mit in den Worten. Das fand ich leicht schräg und hat auch echt wehgetan, das zu sehen. Und dann, ja angesichts dieser Aussagen und dieses Anblicks dann beim Interview, am Sonntag dann so ein Rennen mit wirklich Pleiten, Pech und Pannen. Ha, ich glaube, alle sind wirklich froh, wenn das Mercedes-Kapitel jetzt dann irgendwie beendet ist. Ich denke, es ist schon auch ein Stück weit so ein Trennungsschmerz. Ja, jetzt heute erst, ich glaube heute, wir nehmen das an, was ist denn heute überhaupt? Heute ist Montag. Was haben wir denn, der 2. Dezember? Ich glaube, exakt heute vor 20 Jahren ist Lewis Hamilton zum ersten Mal ein McLaren-Formel-1-Auto gefahren und zum ersten Mal entsprechend einen Mercedes-Motor. 20 Jahre Mercedes gehen dann auch zu Ende einfach für Lewis Hamilton. Das steckt auch kein Mensch einfach so weg, ja. Egal wie professionell man da ist und wie Hochleistungssportler und Maschine und überhaupt. Das nimmt einen emotional schon mit und er weiß ja auch schon seit Monaten, dass sich dieses Ende irgendwie, ne, anbahnt. Das kommt immer näher und klar ist er dann auch nicht mehr ganz so fokussiert. Er wird auch in den letzten Wochen und Monaten bestimmt nicht mehr bei allen Meetings dabei gesessen sein und wenn der Teamkollege dann auch wirklich auf Top-Level performt, dann das macht George Russell eigentlich schon die dritte Saison in Folge. Ja, also alle drei Saisons, die er an der Seite von Lewis Hamilton bei Mercedes gefahren ist, war George Russell top motiviert. Er hat Lewis Hamilton nicht immer hinter sich lassen können, aber durchaus oft. Das zerrt dann sicher auch ein bisschen an den Nerven und ich denke, alle wollen es jetzt einfach hinter sich bringen und auf zu Ferrari, Signore. Ja. Bald ist es soweit.
Ja, mal schauen. Also vielleicht kann er da ja wieder frische Motivation schöpfen und dann zeigen, was er noch drauf hat. Rein von der Leistungsfähigkeit dürfte es schon der Fall sein. Psychisch ist es natürlich auch nicht ganz leicht. Und Russell tut sich natürlich leichter, ne? Von dem wird nicht so viel erwartet wie von Hamilton. Mhm. Und der ist auch noch jünger. Der hat auch nicht 7 Weltmeistertitel gewonnen. Und bleibt auch erstmal bei Mercedes, muss ich da beweisen.
Er hat einfach nichts zu verlieren oder sehr wenig zu verlieren.
Genau, also das ist rein davon auch schon schwierig. Aber wir springen mal weiter. Es gab viele, viele Ausfälle. Vor allem auch nach Safety-Car-Phasen oder auch zum Start. Auch da sprechen wir ja ausführlich in den Fahrerwertungen. Ja. Hülkenberg zum Beispiel hat seine Reifen anscheinend nicht auf Temperatur gebracht, hat gleich mal sowohl Colapinto als auch Ocon abgeräumt. Da ging es dann gerade noch so weiter. Also nach Safety Car war dann zum Beispiel auch Sergio Perez zwischenzeitlich dann irgendwie auf der Strecke. Also da war ganz viel im Argen und es hatte auch viel zu tun mit den Reifenproblemen wegen zu geringen Temperaturen von den Reifen selber. Weil die Strecke auch nicht besonders heiß war. Also es war Streckentemperatur, glaube ich, 28 Grad. Das ist nicht besonders viel.
Ja, es war ein bisschen schräg. Man würde erwarten, Katar, eigentlich Wüstenstart und da muss es doch super heiß sein. Jein, also wer ein bisschen genauer im Bilde ist, der weiß, dass es in der Wüste nachts vor allem saukalt ist. Ja, Flora und Fauna mangelt, eher an Flora, hält sich die Hitze auch nicht wirklich im Sand oder im Boden dann. Ja. Tagsüber knallt die Sonne dann voll drauf, trocknet alles aus und nachts ist dann aber auch nichts, keine Schutzschicht da, die Hitze vielleicht irgendwie konservieren könnte. Es wird dann also super kalt, super windig. Das Phänomen hat man jetzt ein bisschen auch gesehen in Katar. Wir haben ungewöhnlich viele Piloten gesehen, die hinter dem Safety Car dann große Schlangenlinien fahren. Das ist mehr oder weniger ein Ding aus der Vergangenheit. In den letzten Jahren haben wir das sehr selten mal gesehen. Aber das war offensichtlich nötig, auch nach dem Safety Car dann. Also als das Safety Car schon in der Box war und das Rennen wieder freigegeben wurde, haben einige Piloten vereinzelt noch auf den geraden Stücken Schlangenlinien gefahren, um schnell Energie in die Reifen zu kriegen. War ein bisschen paradox, ja. Und aufgrund dessen haben wir auch das ein oder andere ja, Unfällchen gesehen, sage ich mal. Bei Nico Hülkenberg war es wohl so, der ist dann nach dem Safety Car tatsächlich mit relativ kalten Hinterreifen irgendwie von der Strecke geschlittert. Also das sah nach einem Fahrfehler aus, ehrlich gesagt. Bei Perez war es ein bisschen anders. Ich denke, da war ein Defekt irgendwie schuld. Da sprechen wir aber tatsächlich in den Fahrernoten nochmal genauer, wenn wir über die Leistung der Piloten diskutieren. Da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber Reifen waren auf jeden Fall ein Thema. Wir hatten etliche Zwischenfälle. Wir hatten drei Safety-Car-Phasen, wenn mich nicht alles täuscht. Eine direkt am Anfang eben, wegen diesem Zwischenfall zwischen Hülkenberg, Ocon und Franco Colapinto. Dann eben zur Mitte des Rennens eine, wegen diesem Spiegel, dem ominösen Spiegel, über den wir auch in dieser FIA-Clownshow-Episode sehr ausführlich gesprochen haben. Und das war's oder war noch eine? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Es war
Halleluja.
zu viel Zeug, was passiert ist.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, also langsam neigen, bewegen wir uns auch dem Ende entgegen.
Ja,
Eine Sache,
langsam.
die wollen wir nochmal unterstreichen. Wir haben es auch in der FIA-Clownshow-Episode, die ihr auch gerne findet auf unserem
Ich
Kanal
mag
auf
das
YouTube.
Wort FIA Clown Show. Das
Ja,
ist einfach,
wir
so könnte
schmeißen
man
es
die
euch.
Saison auch übertiteln, oder?
Ja, wir schmeißen es euch auch noch in die Beschreibung rein. Also, was wir nochmal zum Schluss besprechen wollen, ist die Tatsache eben, dass Norris seine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen hat für zu schnelles Fahren unter den doppelt geschwenkten gelben Flaggen. Was heißt denn das jetzt genau? Wir haben uns jetzt mal eine Statistik rausgepoolt und man könnte jetzt glauben, Verstappen hat unfassbar verzögert und ist da deutlich langsamer gefahren. Norris ist wesentlich schneller
Ah,
gefahren. Ja,
ja.
das ist schon teilweise so, weil 0,9 Sekunden machen viel aus, aber was ist denn passiert? Also Norris hat durchgezogen, also auch zu Recht seine Strafe bekommen, haben wir auch schon ausführlich in der letzten Episode besprochen. Und Verstappen ist aber nicht etwa deutlich irgendwie auf die Bremsen gestiegen oder deutlich langsamer geworden,
Na.
sondern er hat für 0,9 Sekunden ist er insgesamt, also nicht
Gelupft.
insgesamt, sondern er hat das Gaspedal kurz gelupft und war am langsamsten Punkt 11% langsamer als.
Nee, 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 nee. Er hat das Gaspedal um 11% gelupft und war am langsamsten Punkt 2 Stundenkilometer langsamer als Lando Norris. Lando Norris ist voll
Genau,
durchgefahren,
ja.
ist auf dem Gas geblieben,
Aber er
wurde
hat's.
dafür zu Recht bestraft.
Genau.
Max Verstappen hat dem Reglement entsprochen, indem er für 0,9 Sekunden minimal vom Gas ist und 2 Stundenkilometer
Genau, und
verloren hat.
11% eben weniger als im Prinzip durchgedrückt, ne? Also
Genau,
das,
genau.
und aber eben nicht praktisch von jetzt auf gleich, sondern halt, ja, kurze Zeit, aber es war ja nicht, also es war schon relativ abrupt, aber halt, wenn du die Kurve siehst, es war ja nicht direkt 11%, sondern
Ja,
auch in
klar.
so einem Ding, also
Graduell.
eigentlich, genau, graduell.
Graduell ist der
Genau,
Begriff.
also auch das macht es ja eigentlich noch, wie soll ich sagen, es geht ja
Ja.
physikalisch nicht anders, aber es macht es dann halt noch ein bisschen nutzloser. Und der Punkt ist ja der, die fahren da mit 300 kmh durch doppelt geschwenkte Flaggenzonen durch. Das bringt nichts. Also.
Aber wenn du mit 298 durchfährst, giltst du als bremsbereit und hast dem Reglement entsprochen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, naja gut, das sind ja
Eieiei.
2 km/h, stimmt ja. Also weil ich gerade sagen wollte, jetzt gehen wir davon aus, dass diese 11% Lupfen auch 11% Geschwindigkeit gekostet haben,
Nee,
was ja nicht der
nee.
Fall
Nein,
war. Also ob du jetzt mit 298 über einen Splitter fährst oder 300, ich glaube, das macht keinen großen
nein.
Unterschied mehr. Ja.
Natürlich nicht, aber so fein und spitz sind da natürlich die Formulierungen und Max Verstappen können wir tatsächlich weiterhin nur anerkennen. Er hat das alles sehr clever gemacht. Er kennt das Reglement sehr genau. Er weiß genau zu jedem Zeitpunkt, was er tun muss, um dem Reglement zu entsprechen oder um gerade so am äußersten Rand des Graubereichs zu fahren. Das ist ja wirklich seine Spezialität. Und er hat dann gleichzeitig noch gesehen, dass Lando Norris ihm eben viel näher gekommen ist und hat das gleich gemeldet. Wie es viele
Man.
andere wahrscheinlich nicht gemerkt und auch nicht gemeldet haben.
Ja.
Deswegen wurde auch nur Lando Norris dafür ja, verknackt sozusagen. Wo wir uns auch schon in der letzten Episode drüber ausgetauscht haben. Wir sind uns sicher, dass da sehr, sehr viele andere Piloten genauso wenig vom Gas gegangen sind.
Ja, wie sagt man so schön, don't hate the player, hate the game. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter. Wir sind jetzt für so eine Highlights-Episode extrem lang schon, aber ich glaube, du willst noch eine statistische Kuriosität
Nee, ich will
raushauen, oder?
zwei Dinge noch erwähnen. Wir haben über Pierre Gasly noch gar nicht gesprochen. Der hat mal wieder eine herausragende Leistung gebracht. Das wollte ich zumindest kurz erwähnt haben.
Ja.
Mehr dazu auf jeden Fall in den Fahrernoten. Also Pierre Gasly-Fans, United, wir sind mit euch. Das war großartig. Und eine Sache haben wir noch. Wir haben noch eine zweite Folge rausgebracht heute tatsächlich. Da geht es um das abrupte Ende der Ehe zwischen Esteban Ocon und Alpine. Das hat sich angedeutet beim Grand Prix in Katar. Das ist mittlerweile Fakt und offiziell bestätigt. Da haben wir auch eine kleine Episode zugemacht. Können wir hier drauf klicken. Ein Detail haben wir aber unerwähnt gelassen in dieser Episode. Das reiche ich gerne nach. Esteban Ocon wird Alpine verlassen. Aber gleichzeitig hat Alpine auch einen neuen Reservepiloten verkündet für das kommende Jahr. Das ist niemand Geringeres als Paul Aaron. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Über den Kollegen haben wir schon in unserer Episode gesprochen, wo es um die Formel 2 ging und die zahlreichen Talente der Formel 2. Paul Aaron ist einer davon und er hat zufällig in Katar gerade sein erstes Formel 2-Rennen gewonnen. Wurde dann direkt belohnt mit einem Reserve- und Testfahrervertrag bei Alpine. Gratulation dazu, das ist ein guter und ich hoffe, wir sehen ihn öfter noch ein bisschen. Auch im Dunstkreis der Formel 1, vielleicht sogar im Formel 1 Cockpit. Auf geht's.
Tja, und hoffentlich sehen wir euch auch öfters noch auf dem Kanal. Oh, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst es doch bitte gerne ein Abo da und schaut öfters mal vorbei. Es lohnt sich. Wir besprechen ja so viel wie möglich. Und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst in der Kommentarsektion auf YouTube, dann versuchen wir auch auf alle zu antworten. Das heißt, wir freuen uns da, eine Community mit euch zu pflegen. Und in dem Sinne, bleibt uns gewogen und wir sehen uns beim nächsten Video.
Mehr von 1 ist mehr gut. Bis denn dann. Ciao.